Auf dem Büchertisch liegt ein Blatt Papier in A4-Größe. Darauf kann man seinen Namen eintragen und seine Anschrift, sei sie die Hausanschrift oder die elektronische Anschrift. Und dann kann er ein Blatt, ein zweimonatliches Blatt, umsonst erhalten. Das ist ein Blatt, das von unserem Mitarbeiter in der Schweiz herausgebracht wird. Ich persönlich bin verantwortlich für den Inhalt, aber er bereitet die Nummern vor. Das Blatt heißt unterwegs notiert, und wenn jemand es erhalten möchte, darf er dort seinen Namen eintragen. Er darf es auch sofort jede Zeit abbestellen. Es wird umsonst geliefert. Es ist unser Begehren zu geben und nicht zu nehmen. Wir wollen weitergeben, was der Herr uns geschenkt hat. Manchmal sammeln Reich Gottes Arbeiter eine Menge an Material. Sie haben nicht immer die Gelegenheit, alles weiterzugeben in dem Dienst, in dem sie sich befinden. Das war auch bei uns der Fall. Und Thomas Jettel hat sich angeboten, nun diese Arbeit zu machen, die mir schon länger auf dem Herzen lag. Wir wenden uns nun unserem Text für den heutigen Nachmittag zu. Das Thema dieses heutigen Tages in der Wortbetrachtung lautet: Männer, die Christus ähnlich waren. Heute Morgen befassten wir uns kurz mit Jesus Christus selbst, dem wir ähnlich werden wollen und sollen. Dann aber hauptsächlich mit dem Apostel Paulus, der dem Herrn Jesus Christus so ähnlich geworden war. Zu diesem Lebensbild kann man noch Folgendes sagen, aus Vers 19 und dann aus Vers 24 in Philipper Kapitel 2. Wir lesen in Vers 19: Ich hoffe, in dem Herrn Jesus Timotheus bald zu euch zu schicken. Wie hofft man in dem Herrn Jesus? Was hoffen ist, meinen wir zu wissen. Allerdings bin ich mir nicht so gewiss, dass unser Hoffen immer dasselbe Hoffen ist, das wir in der Schrift antreffen. Ich meine jetzt nicht, was den Inhalt betrifft, sondern die Art und Weise, wie wir hoffen. Vielleicht hoffen wir, dass es morgen nicht regnet, sondern wieder die Sonne scheint. Aber das ist nach der Schrift nicht so sehr eine Hoffnung als ein bloßer Wunsch. Denn haben wir schon Grund zur Hoffnung? Vielleicht, wenn die Meteorologen das angekündigt haben, dann haben wir einigen Grund. Dass sie sich auch irren können, haben wir auch schon erlebt. Aber in der Heiligen Schrift ist Hoffnung eher etwas Gewisses. Man hat Grund, guten Grund, darauf zu hoffen. Und nun sagt Paulus, er will den Timotheus schicken nach Philippi. Die könnten ihn dort gebrauchen für einige Zeit. Er ist Missionar. Das hieß zur biblischen Zeit, ein Apostel zu sein, das heißt, ein reisender Lehrer, nicht nur ein Evangelist oder ein Missionar im Pioniergebiet. Die Apostel zur neutestamentlichen Zeit begegneten Unbekehrten sowie bekehrten Menschen. Das eine Mal evangelisierten sie, das andere Mal lehrten sie und festigten sie. Sie waren auch die Lehrer der Ältesten am Ort. Der Apostel hofft nun, den Timotheus zu schicken nach Philippi. Er sagt, er hofft dieses im Herrn Jesus. Im Herrn Jesus lebt er. Jeden Tag. Dauernd. Er geht auf in dem Herrn Jesus. Er hat den Herrn Jesus aufgenommen, aber Jesus hat auch ihn aufgenommen. Und er lebt in dem Herrn Jesus, so wie ein Rebzweig im Weinstock bzw. am Weinstock lebt. Dort, wo die zwei sich begegnen, dort, wo der Rebzweig angeschlossen ist am Weinstock, dort lebt der Zweig im Stock. So leben wir in Christus Jesus. Wir sind nicht der Weinstock. Wir sind nicht Jesus. Aber wir sind angeschlossen an ihn. Und dort leben wir in ihm. Wir beziehen unser Leben von Jesus. Und er schenkt sein Leben uns andauernd, wie der Weinstock es mit dem Rebzweig tut. So teilen also Rebzweige und Weinstock dasselbe Leben, denselben Saft. Und der Frucht, den die Rebzweige tragen, ist die Frucht des Weinstockes. Nun hofft Paulus in Christus Jesus, aus seiner Verbindung mit Jesus Christus, hat er eine Führung bekommen. In seinem Überlegen, das ein Überlegen im Heiligen Geist ist, ist er zur Ruhe gekommen über den Gedanken, Timotheus sollte ich eigentlich nach Philippi schicken. Und solange er Ruhe über diesen Gedanken hat, schreibt er in Philipper Kapitel 4, hat er Grund anzunehmen, dass diese Hoffnung, dieses Vorhaben vom Herrn ist, indem er Tag für Tag lebt. So ist Paulus verbunden mit Jesus und lebt eigentlich Christus ähnlich. Und wir sollen das auch so machen. Die Absicht dieser Verkündigung heute ist die Absicht Gottes mit uns, dass wir ein Stück Christus Jesus ähnlicher werden. Dann haben wir den 24. Vers, den Paulus so dazwischen schaltet. Er sagt, ich bin aber überzeugt in dem Herrn, dass ich selbst auch bald kommen werde. Er war nicht immer dieser Überzeugung. Er war am Anfang des Schreibens dieses Briefes immer noch in Ungewissheit. Er wusste nicht, was er denken sollte, was er sich wünschen sollte. Unsere Wünsche dürfen wir dem Herrn vorlegen. Das sagt er auch in Kapitel 4 dieses Briefes. Der Psalmist sagt, habe deine Lust am Herrn, lass ihn deine Freude sein. Und dann erfüllt er deine Wünsche. Meine Frau erlebte es, ich war oft weg und dann war nicht immer genug da für die Kinder, das heißt, so wie wir uns das vorstellten. Und wir beteten ja Tag für Tag, dass der Herr uns versorge. Wir hatten kein bestimmtes Einkommen. Fast die ganze Zeit bis heute in unserem Eheleben haben wir kein festes Einkommen gehabt. Ich sage kein, das ist nicht ganz richtig. Einiges kommt regelmäßig. Aber als solches. Und jetzt erwarten wir alles vom Herrn. Und da steht sie am Spülstein. Die Kinder sind wohl schon zu Bett gebracht. Und sie überlegt, ich hätte gern doch Obst, vielleicht Orangen für die Kinder. Aber die konnten wir uns nicht leisten. Und der Wunsch war gedacht, aber nicht lange. Sie hatte Grund, ich denke, es dürfte am selben Abend gewesen sein, Sie hatte Ursache hinauszugehen. Ich denke, es war zu einem Bibelkreis, Gesprächskreis bei Freunden. Sie geht hinaus auf die Straße und siehe da, es liegt etwas auf der Straße. Sie geht näher und es ist eine Kiste mit Orangen. Oder waren es eine andere Art von Frucht, ähnlicher Art? Sie staunt, hier muss hier etwas von einem LKW gefallen sein. Sie trägt es ins Haus und sie freut sich, dass der Herr wieder für uns gesorgt hat. Übrigens, das war nicht das erste Mal, dass etwas auf der Straße dieser Art gefunden war. Auf unserer Reise hatten wir schon einmal einen Sack Erdnüsse gefunden. Ja, wir sahen geradezu, wie es von einem Wagen fiel. Nun, der Herr hat eigenartige Weise, er hat ja Raben gespeist für den Elia, beziehungsweise hat er sie gebraucht, um ihm Speise zuzuführen. Und sie kam zum Gesprächskreis und erzählte das aus lauter Freude, was sie erlebt hatte. Da sagte der Bruder, der den Gesprächskreis leitete, etwas ernst: Haben Sie das schon bei der Polizei gemeldet? Nee, daran hatte sie überhaupt nicht gedacht. Sie hatte nur den Herrn vor Augen. Er hatte dieses jetzt kommen lassen. Gut, sie meldete das bei der Polizei. 3 Tage abwarten, sagte der Polizist, und dann können wir sehen. Sie wartete, behielt diese Kiste. Nach 3 Tagen meldet sie. Noch niemand hat sich gemeldet. Ich habe nichts gehört. Er auch nicht. Dann sagt er, guten Appetit. Ja. So sagt der Herr. Das sind Führungen. Aber manchmal wissen wir nicht, was der Herr tun wird. Nun, auf jeden Fall, der Apostel Paulus erlebt, dass der Herr für ihn sorgt. Er weiß nicht, wie er sich die Zukunft vorstellen soll. Er wünscht sich etwas. Er darf seine Wünsche dem Herrn vorbringen, aber er weiß nicht, was der Herr tun wird. Nun ist aber der Apostel Paulus nicht nur ein Christ, nicht nur ein treuer Missionar, sondern er ist ein Sprachrohr Gottes, wie die alttestamentlichen Propheten und wie die neutestamentlichen Apostel, die von Jesus herkamen. Und während er schreibt, in Kapitel 1, während er schreibt, schildert er, was er denkt, was er gerade jetzt erlebt. Das kommt vor in der Bibel. Der Schreiber erzählt, was er gerade jetzt erlebt. Zum Beispiel, ich denke, es ist Psalm 81. Ich höre eine Stimme, schreibt er auf. Und Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden. Nun, das ist verständlich. Er ist in einem Gefängnis und er wäre gern beim Herrn Jesus, dem er so treu gedient hat. Aber andererseits, ich weiß, wenn ich im Fleisch weiter zu leben habe, dass ich dann zu arbeiten habe und diese Arbeit wird Frucht tragen. Jetzt bin ich am Überlegen, was soll ich mir wünschen? Soll ich mir wünschen, beim Herrn zu sein? Das wäre viel besser. Dann ist er in der bewussten Gegenwart des Herrn. Oder soll er sich wünschen, für den Herrn hier noch weiter zu arbeiten? Und dann kommt ihm der Gedanke, für die Philipper wäre es wichtiger, nötiger, wenn er noch etwas länger am Leben bliebe. Und davon wird er überzeugt. Er lebt ja die ganze Zeit im Herrn. Dieses ganze Denken wickelt sich ab im Herrn Jesus, in der Verbundenheit mit ihm. Und jetzt sagt er, es wäre nötiger, bei euch zu sein, für euch da zu sein. Und weil ich dessen überzeugt bin, weiß ich, So kommt er zum Bewusstsein, zur Kenntnis des Willens Gottes. Ein interessantes Beispiel. Er kommt also zu der Gewissheit, dass er am Leben bleiben wird und nicht nur das, sondern dass er aus dem Gefängnis entlassen wird. Er wird freigesprochen werden und er wird eine Reise antreten dürfen und nach Philippi kommen. So spricht der Prophet Paulus. Und das wiederholt er hier im zweiten Kapitel, Vers 24. Ich bin aber überzeugt, er hätte sagen können, wie schon gesagt, in dem Herrn, dass ich selbst auch bald kommen werde. Wieder dieses in dem Herrn. Dieses Mal sagt er, dass es bald sein wird. Nicht lange nach diesem ist er also freigesprochen und durfte dann die Reise nach Philippi antreten. Gott schenke es uns, dass wir unser ganzes Leben, was immer es ist, in dem Herrn verleben, in der Verbundenheit mit dem Herrn. Aus der Führung des Herrn Jesus, aus der Gnade des Herrn Jesus, aus der Kraft des Herrn, aus dem Zuspruch des Herrn in seinem Wort, dann wird unser Leben fruchtbar sein. Dann können wir auch ruhig sein über unsere Entscheidungen. Dann brauchen wir uns nicht Kopfzerbrechen zu machen, ob das nun wirklich das Richtige war oder nicht. Wer mit Jesus Christus wandelt, mit ihm Schritt hält, wie ein Henoch, wie ein Noah, der erlebt Ruhe in der Gemeinschaft mit seinem Hirten und Herrn. Wir hatten heute Morgen aber schon das nächste Bild begonnen zu besprechen, das Paulus uns hier kurz schildert. Es ist ein Bild von dem Timotheus, von dem man auch sagen darf, dass er Jesus Christus ähnlich war. Paulus schreibt von ihm: Ich hoffe, Timotheus bald zu euch zu schicken, damit auch ich erfrischt sei, wenn ich eure Umstände erfahren habe, denn ich habe niemanden, der so eingestellt wäre, der mit echter Sorge sich eurer Umstände annehmen wird. Hier sind einige Gedanken, etwa drei Hauptgedanken. Es gilt jetzt, die geschichtliche Reihenfolge festzustellen, sodass wir das nachvollziehen können. Das ist leichter für uns, wenn wir wissen, was zuerst geschah und dann das Nächste und dann das Nächste. Paulus hat eigentlich die Art, die Sachen etwas durcheinander zu bringen, für uns geschichtlich. Aber das hat wieder seinen Grund, weil er oft mittels Ursache und Folge oder Aussage und Beweis spricht. Er kann etwas aussagen und sagen, woher das kommt. Das heißt, das Zweite kommt vor dem Ersten. Das ist die Art von Paulus, sehr oft. Und dann müssen wir, einfachen Leute, etwas anhalten und uns fragen, Moment, was geschieht hier eigentlich? Was ist hier geschehen? Also, wie ist das mit dem Timotheus? Zuallererst müssen wir sagen, Timotheus ist ein junger Mann, der das sucht, was zu Jesus Christus gehört. Was gehört denn zu Jesus Christus? Zu Jesus Christus, der heute im Himmel ist, gehört sein Geist. Timotheus ist ein Mann, der sich vom Heiligen Geist führen lässt, der sich vom Heiligen Geist füllen lässt, der sich vom Heiligen Geist begaben lässt. Davon spricht der Apostel Paulus im zweiten Timotheusbrief. Timotheus ist ein Mann, der sucht, was des Herrn Jesus ist auf diesem Gebiet. Was gehört noch zu Jesus Christus? Sein Wort. An die Kolosser schreibt er vom Wort Christi. Was ist das Wort Christi? In englischen Bibelausgaben haben einige Verleger die Gewohnheit, alle Worte, die Jesus Christus gesprochen hat, in Rot drucken zu lassen. Wenn man dann die Bibel aufmacht, dann sieht man dort, wo Jesus gesprochen hat, roten Druck, rote Schrift. Ich halte das für nicht gut. Es ist irreführend. Erstens einmal ist es schwer zu lesen. Rot ist schwer zu lesen. Schwarz auf Weiß ist viel leichter, besser für die Augen. Aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist dieses. Die ganze Bibel ist Wort Christi. Die ganze Bibel. Auf diese Weise wird dieses Wissen untergraben. Wir verlieren diese Wahrheit, dass auch das, was Paulus schreibt, Wort Christi ist. Er selbst hat gesagt, wenn ich spreche, spricht Christus. Niemand von uns, der verkündet, ist ein Sprachrohr Gottes. Und wir sollten nie beten, dass ein Verkündiger ein Sprachrohr Gottes wird. Das gibt es nicht. Wir müssen immer wieder die eigenen Worte finden, das auszusprechen vor anderen, was Gott gesprochen hat, eventuell uns auch persönlich ans Herz legt oder aufs Herz legt. Es kann sein, dass der Herr einen Text mir auf das Herz legt, aber ich muss fleißig arbeiten und versuchen, diesen Text zu erörtern und darzulegen. Ich kann nicht sagen und ich kann euch auch nicht erzählen, so spricht der Herr. Jetzt passt einmal auf, jedes Wort kommt von dem Herrn Jesus. Denn das ist, was geschieht, wenn wir ein Sprachrohr haben. Das ist so ein Dings, das man vor den Mund hält. Und was man hier bei der kleinen Öffnung hineinspricht, ist genau das, was in der großen Öffnung rauskommt. Und wir sind nicht so. Aber Paulus war so, und heute kann ich seine Worte nehmen und genauso studieren. Ich kann mich darauf verlassen, und das muss ich, wenn ich übersetze, ich bin dabei, ich habe viel übersetzt und ich habe lernen müssen, das Wort genau zu nehmen. Und dann sagt ein Bruder, Bruder, das war nicht ganz genau genug. Zum Beispiel der Thomas oder noch ein anderer Lektor. Aha, daran hatte ich nicht gedacht. Einer schreibt da, wir schicken das dann den Lektoren, den Korrekturlesern, und die bringen dann ihre Bemerkungen, ihre Vorschläge in Rot, in Farbe an, schicken das mir, und dann kann ich überlegen, ob ich das übernehmen will oder nicht. Und dann sagt der eine Bruder, achte doch auf die grammatische Form. Du hast diese Form, im Grundtext steht die Form. Aha. Nicht immer kann man das im Deutsch so sagen. Aber wenn man kann, warum nicht? Also das Wort Gottes genau nehmen. Aber es ist bereits geschrieben worden. Und mit Offenbarung 22 ist das Wort, das Gott uns geben wollte, abgeschlossen. Und nun müssen wir die Worte finden, das weiterzugeben. Aber Paulus spricht für Jesus Christus. Und wenn er sagt, ich werde bald zu euch kommen, dann ist das so, dann kommt er. Und es wird so gewesen sein. In dem Herrn Jesus tut er das. Nun war es natürlich so, dass seine Verbundenheit mit dem Herrn Jesus an dieser Stelle klarer war, enger war, weil Jesus ihn als Propheten gebrauchen wollte. Bei uns ist das nicht so definitiv. Wir leben auch in Jesus Christus. Aber Jesus gebraucht uns nicht, um neues Wort Gottes weiterzugeben. Durch seinen Geist führt er uns hinein in dieses Wort. Und keinem von uns zeigt er alles auf, was in diesem Wort geschieht. einiges zeigt der anderen. Und dann setzen wir uns zusammen und wir besprechen das. Wir sprechen miteinander. Das geschieht in einer Bibelstunde, in der Gemeinde. Und jeder Christ hat den Heiligen Geist. Und jeder darf mir sagen, was er gelernt hat. Und jeder soll auch prüfen, weil ja niemand den Heiligen Geist gepachtet hat, sind wir auch angewiesen auf die Geschwister, zu kontrollieren, ob das, was ich ihm versuche zu schenken, auch richtig ist. Also wir nehmen und geben gegenseitig. Das ist Gemeinde Jesu, das ist Gemeinschaft, das ist Leibleben. Und das erleben diese Männer. Also Paulus hofft, zu Philippi zu kommen. Timotheus will dorthin kommen. Timotheus ist ein Mann, der sucht, was des Herrn Jesu ist. Und er sucht, die Worte Jesu Christi weiterzugeben. Was gehört noch zum Herrn Jesus? Nun, da könnte man eine Menge aufzählen. Aber Paulus nennt hier eines, das uns wichtig ist. Die Gemeinde Jesu gehört Jesus. Er ist das Haupt. Wir sind seine Glieder. Und nun sagt Paulus von Timotheus, er ist so verbunden mit dem Herrn Jesus, er sucht das, was des Herrn ist. Das heißt, er sucht das Wohl seiner Kinder, auch das Wohl der Kinder Gottes in Philippi. Er interessiert sich für diese Leute. Er fragt sich, wie sieht das aus? Wie leben sie dort? Erleben sie noch immer Schwierigkeiten von den Behörden? Oder ist es zur Ruhe gekommen? Hat der Herr ihnen Türen geöffnet zur Verkündigung des Evangeliums? Haben sie die Gelegenheit, etwas weiterzugeben für die Sache des Herrn? Epaphroditus hatte etwas mitgebracht. Längere Zeit hatten die Philipper nicht die Möglichkeit. Sie war eine arme Gemeinde. Aber dann mit der Zeit haben sie doch etwas gesammelt. Und Epaphroditus, einer von ihnen, hat das dann über eine lange Reise nach Rom gebracht und Paulus dargegeben. Darüber freut er sich. Und Timotheus hat Anteil an dieser Freude, am Ergehen der Philipper. Und er wünscht sich, dass es ihnen geistlich wohl geht. Das merkt der Apostel Paulus, dass er sich im Gebet, wenn sie zusammen beten, immer wieder Gedanken macht über die Christen in Philippi. Und da sagt er sich, das ist der Mann. Es heißt hier, diesen, Vers 23, diesen hoffe ich zu schicken. Nicht ihn, sondern pointiert, ganz bewusst, diesen, einen jungen Mann dieser Art, den könnten die Philipper gebrauchen. Denn der ist ein Mann, der sich interessiert für das geistliche Wohl der Philipper. Das ist Christus Ähnlichkeit. Immerhin ist Christus vom Himmel gekommen, aus Interesse an uns und ist für uns gestorben. Und wenn wir Christus ähnlich sind, dann interessieren wir uns auch für die Rettung von Menschen und für das Wachstum der Kinder Gottes, für ihr geistliches Wohl. Und dann fragen wir uns, wie mag es dem einen oder anderen gehen? Ja. Interesse an dem, das Jesus gehört. An jedem Menschen, der Jesus gehört. Wir dürfen da weiterlesen, Vers 21. Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Das sind die anderen Mitarbeiter. Sie dienen dem Herrn. Wir wissen nicht, wann das so geworden ist. Ich habe heute Morgen von 12 Mitarbeitern gesprochen. Wenn das hier so steht, dann heißt das nicht, dass das immer so gewesen war. Aber zu diesem Zeitpunkt hat Paulus wenige Leute, mit denen er rechnen kann. An einer Stelle sagt er, sie haben mich alle verlassen. Nur Lukas ist bei mir. Und so weiter. Auch Jesus hat man verlassen. Alle liefen weg. Und uns führt Jesus auch oft in die Einsamkeit. Das ist die Schule, in die wir immer wieder geführt werden. Davon spricht Hesekiel, dass Gott sein Volk in die Einsamkeit führt, damit es ganz von ihm abhängig ist. Und dann führt er uns wieder in die Gemeinschaft. All diese Führungen sind vom Herrn. Sagt zu den Philippern, ihr kennt den Philippus. Ihr kennt seine Bewährung. Er hat sich bewährt über eine Zeit lang. Wann? Wo? Davon lesen wir zum Teil in der Apostelgeschichte 16. Dort heißt es am Anfang des Kapitels, nicht weit vom Anfang, dass Paulus in die Stadt kam, wo Timotheus mit seiner Mutter und seinem Vater wohl wohnte. Der Vater war nicht gläubig, aber die Mutter war gläubig und die Großmutter. Und Paulus lernt Timotheus kennen. Wann Timotheus zum Glauben gekommen ist, wissen wir nicht. Vielleicht durch Paulus, was vielleicht eher unwahrscheinlich ist. Aber er trifft diesen jungen Mann, beobachtet ihn und er sagt sich, das ist ein Mann, den hätte ich gern bei mir. Bei dem ist Hoffnung. Und er nimmt ihn mit. Die Brüder sind damit einverstanden, man betet, legt ihm Timotheus die Hände auf und er zieht mit Paulus. Und dann geht es weiter. Das war in Kleinasien. Und jetzt geht es weiter Westen Richtung Ephesus. Aber der Heilige Geist sagt, nein, nicht weiter. Dieses Mal noch nicht dorthin. Nun, was jetzt? Sie versuchen es mit dem Norden. Sie marschieren nördlich. Mit einmal sagt der Heilige Geist, nein, nicht hier. Er sagt nicht, warum. Sie merken aber, sie werden hier daran gehindert, vom Heiligen Geist das Evangelium zu verkünden. Was jetzt? Jetzt sind sie weiter nördlich, sie versuchen noch einmal westlich zu gehen. Dieses Mal wehrt der Heilige Geist sie nicht. Und sie ziehen westwärts, bis sie ans Wasser kommen. Was jetzt? Nun, sie bleiben eine Zeit lang in Troas. Troas liegt ganz am Meer, an der westlichen Küste von der heutigen Türkei, damals Kleinasien. Und dort wird wohl Paulus verkündet haben. Und dort hat er einen Traum. Der Herr führt ihn deutlich nach Europa, nach Makedonien, weiter nördlich. Sie reisen, Lukas ist jetzt bei ihnen, eine kleine Gruppe, Timotheus ist dabei, immer noch von zu Hause, hier dabei der Gruppe. Er ist ein kleiner, er ist ein junger Mann, aber er hilft, wo er kann, trägt Gepäck, lernt Zeugnis abzulegen und so weiter. Und sie kommen nach Philippi. Und er sieht, wie Paulus das Evangelium verkündet, Silas ist auch dabei. Und Silas und Paulus, die Hauptverkündiger, werden, wie wir wissen, ins Gefängnis gesteckt. Und die anderen beten Sturm mit den wenigen Christen, die es schon hat. Und wir wissen, Paulus und Silas kommen heraus. Ein Mann bekehrt sich mit seiner ganzen Familie und sie ziehen weiter. Diese kleine Gruppe von Christen hat jetzt erlebt, wie Timotheus sich verhalten hat. Er war ja nicht mit dabei, als sie ins Gefängnis gingen. Nur Silas und Paulus kamen dorthin. Lukas und Timotheus blieben im Freien und die waren dann bei den Christen. Und die Christen haben gesehen, wie Lukas und Timotheus beten, wie sie sich verhalten. Vielleicht mussten sie jetzt die Unterweisung für die junge Gemeinde übernehmen. Sie haben also den Timotheus als einen ganz jungen Missionaren erlebt und er hat sich bewährt. Und das blieb so. Das ist schon nun einige Zeit her, seit das geschah. Und sie haben immer wieder gehört von Timotheus, wie er dem Apostel Paulus hilft. Und Paulus darf jetzt schreiben von Rom, Ihr kennt den Timotheus. Ihr wisst, wie er sich bewährt hat. Ich darf ihn jetzt zu euch schicken. Allerdings noch nicht jetzt. Zuerst schicke ich den Epaphroditus. Der kommt von euch, der hat die Gabe mir gebracht. Der wurde leider krank. Und es bereitet ihm so Schmerzen, dass ihr irgendwie gehört hattet, dass er krank wurde. Dieser Mann hatte wirklich ein Hirtenherz. Und er wollte nicht, dass die Philipper traurig seien über ihn. Paulus sagt, er war krank er war kurz vor dem Tode nahe. Denn er hatte sich eingesetzt für die Sache des Herrn. Das ist noch ein Mann, der Christus ähnlich war. Der wurde dann wieder gesund. Paulus schreibt, Gott ist barmherzig gewesen. Unsere Gesundheit ist in der Hand des Herrn. Wir sind verantwortlich für diesen Tempel, ihn zu versorgen nach dem Willen Gottes. Aber darüber hinaus ist es Gottes Fügung und Führung, ob wir krank sind, Unfälle haben oder gesund bleiben. Der Apostel Paulus schreibt an die Korinther im zweiten Brief, das ist eine Gnadengabe, genauso wie die Verkündigung. Wie andere Gnadengaben ist das Maß an Wohlbefinden ein Geschenk vom Herrn, und damit wir mit diesem Maß an Gesundheit dem Herrn dienen. Paulus sagt, die eine Gnade ist wie ein Daumen oder wie ein Auge oder wie eine Hand oder Auge oder Ohr. Das sind die Gnadengaben, wie Glieder am Körper. Jeder Christ hat seine Gnadengabe. Und die Gesundheit ist eben auch eine Gnadengabe. Gnadengaben sind Geschenke Gottes, mit denen wir zum Lob seiner Gnade leben. Mit ihnen dienen wir. Jeder, der dient, dient es mit einer Gnadengabe. Ob wir wissen, welche sie ist oder nicht. Wir tun es mit der Gnade, die Gott uns gegeben hat. Und nun war Paulus dem Epaphroditus gnädig gewesen. Hatte ihm wieder neue Kraft geschenkt, damit er Gott weiter dienen konnte. Und Paulus sagt, Gott ist auch mir barmherzig gewesen, damit ich nicht Traurigkeit über Traurigkeit hätte. Und ich freue mich, dass er gesund geworden ist und er hat sich so nach euch gesehnt. Nicht hat er Heimweh gehabt, das wird er wohl auch. Aber was Paulus wichtig ist, dass auch er sucht, was Jesu ist. Die Christen in Philippi, er hatte ein Hirtenherz und er wollte so gern zurück und dort dem Herrn dienen. Und Paulus lässt ihn gehen. Er schickt ihn sogar, sagte, geh, übernimm dort die Arbeit, die Gott für dich hat. Und dann soll Timotheus kommen. Wann? Jetzt wird's interessant. Wann ich sehe, wie es in meinen Angelegenheiten zugeht. Aha, ist Paulus doch selbstsüchtig? Will er den Timotheus doch nicht gern abgeben und sagt, ich brauche ihn noch? Nein, nein, so ist es nicht. Das klingt vielleicht so, aber auch Paulus sucht, was des Herrn ist. Und alle seine Umstände sind vom Herrn, er lebt im Herrn, er tut alles im Herrn Jesus. Und er überlegt, wenn der Herr mich so führt, und der Herr hat mir den Timotheus gegeben, dann wird der Herr ihn noch brauchen an meiner Seite. Zuerst schicke ich also den Epaphroditus und dann, wenn der Herr meine Umstände so kommen lässt, dass ich ihn entbehren kann, dann werde ich Timotheus schicken. Vielleicht kommt dann ein anderer an seiner Stadt. Geschwister, so sieht das Leben der Gemeinde des Leibes Jesu aus während der Zeit des Neuen Testamentes. Und davon können wir lernen, wie wir im Herrn Jesus leben, wie wir wie ein Leib zusammenleben, wie wir in Ruhe den Weg weitergehen können, im Gottvertrauen, in Liebe zu ihm, in Liebe zueinander. Dies ist ein wohltuender Text. Und ich hoffe, dass er euren Herzen wohlgetan hat und dass wir weiter lesen werden. und uns fragen werden, wie sieht das ganz praktisch aus, wenn jemand so ist wie Jesus? Wir wollen wieder eine kleine Zeit einräumen zum Gebet. Der eine darf danken, der andere darf Fürbitte tun. Wir stehen dazu auf.